Heute Morgen soll unser Thema lauten: Jesus ist der große Helfer, den wir brauchen. In diesen Tagen haben wir uns beschäftigt mit Texten aus dem Hebräerbrief. Es ging uns zuerst um Texte, die über das Wort Gottes, das Reden Gottes sprechen. Und dann sprachen wir über den Gott dieses Buches, über den Gott der Heiligen Schrift. Wenn jemand behauptet, einen Gott zu haben, sei das ein Animist, sei das ein Jude oder Moslem oder Christ, es handelt sich immer um zweierlei, um ein höheres Wesen und um einen Helfer. Dafür hat man einen Gott, dass er uns hilft. Aber er muss auch als ein höheres Wesen, als ein Herrscher, vorher anerkannt sein. Dieses, das zuerst kommen muss, vergessen leider sehr viele Menschen. Aber darüber haben wir schon gesprochen. Und gestern Abend sprachen wir bereits darüber, dass Gott auch ein Helfer ist. Heute Morgen wollen wir uns auf Jesus konzentrieren. Wir haben in diesen Tagen festgestellt, dass Jesus und Gott zusammengehören. Sie reden beide in der Schöpfung und in der Schrift. Und sie sind beide Herrscher im Universum, unter den Menschen, besonders in der Gemeinde. Und sie sind beide Helfer. Beide lieben uns gleichwohl. Es ist nicht so, dass Gott der Vater versöhnt werden muss durch den Sohn, weil er hartherzig wäre. Nein, die Gnade und die Barmherzigkeit geht vom Vater aus und vom Sohn gleichwohl. Aber wir wollen uns heute Morgen auf den Sohn konzentrieren und auf seinen Beitrag. Und als ich das bekannt gegeben hatte, hatte ich eigentlich den Mund ziemlich voll genommen. Denn ich dachte eigentlich nicht dabei, ich hatte ein Schema vor mir, ein Konzept, und dachte im Moment nicht daran, dass fast der ganze Hebräerbrief von der Hilfe unseres Herrn spricht. Dann müsste ich heute Morgen eigentlich den ganzen Hebräerbrief, fast den ganzen, mit Ihnen durchnehmen. Das wäre natürlich nicht nur für mich eine Herausforderung, sondern besonders für Sie. Und ich weiß nicht, ob wir heute Abend vor 12 dann nach Hause kommen würden. Deshalb habe ich einen Text gewählt. Hebräer Kapitel 7, die Verse 25 bis 27. Hebräer Kapitel 7, die Verse 25 bis 27. Ich habe hier eine Uhr, ich weiß nicht, wie viel es helfen wird, aber wir versuchen es mal. Daher vermag er auch die bis aufs ganz Vollkommene zu retten, die durch ihn zu Gott hinzutreten. Er lebt ja die ganze Zeit, um sich für sie zu verwenden. Denn ein solcher hoher Priester passte zu uns, der heilig, frei von Bösen, unbefleckt, von den Sündern geschieden war und höher gestellt wurde, denn die Himmel, der es nicht nötig hat, täglich, wie die hohen Priester, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, sodann für die des Volkes. Denn dieses tat er ein für allemal, er brachte sich ja selbst dar als Opfer. Wir wollen das Haupt neigen zu einem Eingangsgebet. O Herr Jesus, wir danken dir, dass du dich selbst darbrachtest als Opfer. Und Vater, wir danken dir, dass du dieses Opfer angenommen hast. Und wir danken dir, dass dein Heiliger Geist den Wert dieses Opfers bei uns zur Anwendung bringt. Ich bitte dich, Herr, wenn wir jetzt dein Wort gelesen haben und es immer wieder hören, wenn wir darüber sprechen und nachsinnen. Wir bitten dich, dass es uns zum Lob der Lippen bewegt. Wir bitten dich, Herr, dass wir dadurch erbaut werden, getröstet und auch ermahnt, wo dieses notwendig ist. Danke, Herr, dass du sprichst, wenn wir dein Wort lesen und aussprechen. Und wir wollen auf dich hören, wie Samuel, wie ein Jünger. Amen. Vor jetzt schon etwas längerer Zeit haben meine Frau und ich ein junges Studentenpaar kennengelernt. Sie sind feine Christen. Sie lieben den Herrn und wollen ihm dienen. Vor einiger Zeit, vor einigen Tagen eigentlich, haben sie uns besucht. Und wir hatten schöne Gemeinschaft. Sie hatten Matthias dabei, einen Freund von ihnen, der auch noch studiert. Und während des Gespräches, ich fragte ihn, ob er auch in die Gemeinde käme. Und er sagte, nein, nur ab und zu vielleicht. Und dann sagte er von sich aus, er sei nicht gläubig. Ich war etwas überrascht über diese Formulierung, weil das ja normalerweise eine christliche Art und Weise ist, über Ungläubige zu sprechen oder über Nichtchristen. Aber er sagte von sich aus, er sei nicht gläubig. Nun, das Gespräch ging weiter und er erklärte seinen Standpunkt. Er sagte sehr freundlich, in nicht einer hochmütigen Weise, er meine, er könne so durchkommen. Nun, ich hielt es nicht für angebracht, hier besonders Druck aufzulegen und jetzt das Gespräch besonders weiterzuführen. Ich habe für ihn gebetet. Und meine Freunde, dessen bin ich gewiss, werden weiter Zeugnis für ihn geben. Ich hoffe, dass er zum Glauben kommt an Jesus Christus. Ich hoffe, dass er erkennt, dass es nicht darum geht, dass man einigermaßen durch dieses Leben kommt. Denn Jesus hat man nicht, damit es in den Examen besser geht. Oder dass man gesünder lebt. Oder dass man weniger Schwierigkeiten hat. Im Gegenteil, die Schrift eröffnet uns, dass Christen oft mehr Schwierigkeiten haben als Nichtchristen. Dann fangen erst oft die Schwierigkeiten an. Dann geht es los beim Feind Gottes. Dann gibt es allerhand Prüfungen, auch von unserem Herrn. Denn diese Zeit, die Zeit dieses Lebens, ist in einem gewissen Sinne eine Probezeit. Und wir sollen von dieser Welt entwöhnt werden und für jene vorbereitet werden. Es geht also nicht darum, dass wir einigermaßen hier durchkommen durch irdische Probleme. Es geht darum, dass wir zu Gott kommen. Ich hoffe, dass ihm dieses aufgeht. Das soll unser Thema heute Morgen sein, dass Jesus der große Helfer ist zu Gott hin. Nicht nur in unseren Problemen hier, er ist unseren Problemen gewachsen. Und wie ich in diesen Tagen gesagt habe, manchmal nimmt er unsere Probleme weg. Wenn es um eine Prüfung geht in der Schule oder an der Universität und eine Prüfung ist angesagt und wir beten, Herr, hilf, dann ist natürlich das Schönste, wenn die Prüfung abgeblasen wird, nicht wahr? Das Problem ist einfach behoben. Ja? Wir beten, Herr, hilf mir in der Krankheit und ich werde plötzlich gesund. Das ist das Schönste. So möchten wir es jeden Tag erleben. Aber manchmal lässt Gott die Schwierigkeiten eine Zeit lang andauern und dann hilft er uns wieder. Das heißt, er bewahrt meine Beziehung zu ihm. Und es zeigt sich, dass ich ihn mehr liebe, denn meine Bequemlichkeit. Das soll dokumentiert werden. Das soll gezeigt werden. Dass ich meine Gesundheit, meine Bequemlichkeit, dass ich diese nicht mehr liebe als meinen Herrn. Es soll also mir nichts über meinen Herrn gehen. Darin ist Jesus ein Helfer, damit meine Beziehung zu Gott wirklich intakt bleibt und ich an jenem Tage dabei bin. Wir wollen diese Verse in diesem Blickfeld betrachten. Jesus ist der große Helfer, den wir brauchen. Warum ist das so? Ich meine, wir haben hier zwei Antworten. Die erste Antwort könnte lauten, weil er retten kann. Das Wort, das hier gebraucht wird, in Vers 25, er vermag zu retten, ist ein Wort, das so oder so übersetzt werden kann. Wir können es meistens mit retten übersetzen, aber es kann durchaus auch mit bewahren übersetzt werden. Und wenn ich retten sage, dürfen Sie auch gleichzeitig hier und da an bewahren denken und umgekehrt. Also Jesus kann retten und bewahren. Er kann mich durchbringen. Und jetzt drei kurze Fragen, die in Vers 25 beantwortet werden, damit Sie den Text vor Augen haben, vor dem inneren Auge. Im Ohr will ich ihn noch einmal lesen. Daher vermag er auch, es geht um Jesus, daher vermag Jesus auch bis aufs ganz Vollkommene zu retten und zu bewahren, die, die durch ihn zu Gott hinzutreten. Er lebt die ganze Zeit, um sich für sie zu verwenden. Hier werden also drei Fragen beantwortet, als Fragen, die aufkommen könnten nach dem ersten kurzen Satz, er vermag zu retten. Wieso? Wie rettet Jesus Christus? Diese Frage wird hier beantwortet. Er vermag zu retten bis aufs ganz Vollkommene. Dieser Ausdruck ist ein wenig schwer zu verstehen. Und Ausleger, Theologen wissen nicht immer genau, was sie damit machen sollen. Was heißt das? Bis aufs ganz Vollkommene oder bis aufs Äußerste oder ins Äußerste oder ins Letzte. Was heißt das? Ich weiß nicht genau, was der Schreiber ursprünglich im Sinn hatte. Und ich weiß auch nicht ganz genau, was der Heilige Geist hier sagen wollte. Aber ich meine, wir könnten zweierlei hier einschließen. Dass Gott im Raum dieser Welt bis aufs Letzte retten kann und dass er auch in der Zeit dieser Welt bis aufs Letzte retten kann. Das heißt, räumlich gesehen gibt es keinen Fall, der für Gott zu schwer wäre. Es gibt keine Sünde so dunkel, dass der Herr nicht retten könnte. Er ist für alle gestorben und für alles. Und wer die Sünde wie Blut rot, so soll sie weiß werden wie Schnee, das noch nicht vom Umweltschmutz gekennzeichnet ist. Wirklich weißer denn der Schnee. Es gibt keinen Menschen, der so gesunken wäre, so tief gesunken wäre, den Jesus nicht retten kann. Sie gehen dieser Straße entlang bis zum Ende, bis zur Hauptstraße dort, die Querstraße in Lamboy, und Sie sehen diese kleinen Verkaufsstellen. Sie sehen die Nöte, die damit verbunden sind. Es gibt keinen von denen, die Gott nicht retten kann. Keiner. Und ich frage mich, wo sind die Hirten, die Christen, die Gott als Suchende schicken kann, um solche Aufgaben, ihnen nachzugehen, bis der Herr Jesus sie findet. Und dann gibt es in der Zeit keinen Punkt, wo Jesus aufhören müsste, weil die Sache ihm zu schwer geworden wäre. Er kann, bis wir ankommen, bis wir sterben, bis er wiederkommt, kann er retten. Er kann uns ganz durchbringen. Beides zusammen macht unseren Erlöser sehr, sehr groß. Er ist der große Retter, den wir brauchen. Lassen Sie mich das in einer anderen Weise sagen. Wir haben einen Retter, der uns von Schuld retten kann, wenn wir zu ihm kommen. Wenn ein Sünder, der verloren ist und dieses erkennt, zu ihm kommt, dann vermag Jesus von der ganzen Schuld zu retten. Und wenn hier jemand heute Morgen sein soll, der zugeben muss, ich weiß nicht, ob ich schon in Sicherheit gebracht worden bin bei Gott. Ich weiß nicht, ob ich schon von ihm angenommen bin. Ich weiß nicht, ob meine Schuld schon vergeben ist. Dann dürfen Sie heute Morgen wissen, Jesus ist gerade jetzt bereit, Ihre ganze Schuld zu tilgen. Gott versöhnt an zwei Stellen. So heißt es in 2. Korinther 5. Er versöhnte am Kreuz grundsätzlich. Da nahm Jesus die ganze Schuld der ganzen Welt auf sich. Jeder von uns hat eine ewige Hölle verdient. Nichts weniger. Und diese hat er für jeden von uns durchkostet. Und zwar in einer kurzen Zeit. Ein ewiger Gott hat die ewige Hölle konzentriert, durchkostet am Kreuz. Nicht nachdem er starb. Am Kreuz. Das können wir nie verstehen. Das werden wir nie ergründen. Wir sind nicht Gott. Aber wir dürfen die Kunde davon im Vertrauen annehmen und dann Gott bitten, unsere Schuld zu vergeben. Und dann tut er es. Das Handeln Gottes dürfen wir auf unser Vertrauen hin erleben. Gott vergibt die ganze Schuld. Und wenn Sie zu Jesus gekommen sind und Sie zurückblicken und Sie manchmal Bedenken haben, sollen Sie heute wissen, Jesus vermochte zu retten. Und wenn Sie zu Jesus kamen, dann hat er Ihnen die ganze Schuld gestrichen. Und Sie sind so gerecht vor Gott, wie Sie nur werden können, weil Jesus unsere Gerechtigkeit ist. Das ist, was Gott tut, wenn jemand Christ wird, wenn er sich bekehrt, wie wir das so sagen. Aber Jesus vermag auch Christen zu retten, und die brauchen Rettung. Die Bibel sagt uns, dass wir nicht nur gerettet werden in dem Zeitpunkt unserer Hinwendung zu Jesus Christus. Sie spricht von der gegenwärtigen Rettung. Wir brauchen heute tägliche Rettung und Bewahrung. Und da gibt es keine Situation, in der Jesus uns nicht helfen könnte. Er ist der Helfer, der große Retter, den wir da brauchen. Und da denke ich an besonders zwei Arten von Nöten. Jesus kann mich von mir selbst retten. Jeder von uns ist eigentlich im Grunde nebst Satan seine größte Gefahr. Wir müssen verändert werden. Die Tatsache, dass Gott uns unsere Schuld vergeben hat, heißt noch nicht, dass wir dann angekommen sind, beziehungsweise am Ziel angekommen sind, dort, wo Gott uns haben will, in der Entwicklung. Denn es ist so, am Anfang der Weltgeschichte hat Gott uns geschaffen in seinem Bild. Dann kam die Sünde. Und wir haben in starkem Maße unsere Gottesebenbildlichkeit verloren. Nicht ganz, aber die Gerechtigkeit total. Aber Gott hat uns nicht aufgegeben. Er hat seinen Sohn geschickt. Und dieser Sohn ist ein vollkommenes Bildnis von Gott in Menschengestalt. Und ist also so unser Vorbild und unser Stellvertreter. Er an unserer Stelle ist das Bild, das Gott haben will. Paulus legt großen Wert darauf, dass das zusammengehört, dass Jesus unser Ebenbild ist, aber auch unser Retter. Als Ebenbild Gottes trat er in die Bresche und hat unsere Schuld auf sich genommen. Und so können wir jetzt Vergebung haben. Wenn wir nun so kommen dürfen, wie wir sind, zerbrochen, schuldbeladen, verseucht, unangenehm. Wir dürfen kommen, wie wir sind, zu Gott und angenommen werden. Dann dürfen wir aber bei Jesus nicht so bleiben, wie wir sind. Er nimmt uns immer jeden Tag an, aber sein Wille ist, dass wir verwandelt werden. und dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Das ist das Ziel Gottes. Und da ist Jesus dabei, an uns zu arbeiten. Er vermag, das Heil Gestalt annehmen zu lassen in meinem Leben. Die Gestalt des Heils ist er selbst. Und wenn ich mir ihn anschaue im Wort Gottes, dann ist der Heilige Geist, sagt Paulus in 2. Korinther 3, dann ist der Heilige Geist am Werk, mich in jenes Bild zu verwandeln, und so werde ich wieder Gott ähnlich. Im Embryo, wie ein Kind, das geboren ist, bin ich Gott ähnlich. Ich sehe schon so aus wie er, aber ich soll wachsen in dieser Ebenbildlichkeit. Und das ist ein Prozess, der nie aufhört, bis ich Jesus sehen werde. Aber dann werden wir so sein, wie er ist. Und dann ist Jesus der, der mich durchbringen kann durch die verschiedensten Nöte in dieser Welt. Da gibt es Versuchungen, Verlockungen. Und leider sind schon sehr, sehr viele, die einmal Jesus begegnet waren, Vergebung ihrer Schuld erlebten, diesen Verlockungen erlegen. Und sie haben ihr Auge weglenken lassen von Jesus. In Kapitel 3 des Hebräerbriefes sagt der Schreiber, betrachtet den von Gott Geschickten, betrachtet den hohen Priester, Jesus. Ihn sollen wir stets vor Augen haben. Und dann nach mehreren Kapiteln, in Kapitel 12 dasselbe. Wir sollen hinwegschauen. Das enthält dreierlei. Wegschauen von allem, das von Jesus ablenken möchte. Davon wegschauen. Und dann hinwegschauen zu Jesus. Dorthin schauen zu ihm. Und drittens, das Auge dort haften lassen. Das ist die Bedeutung dieses Wortes, ein reiches Wort, Hebräer 12, Vers 2. Lasst uns aufschauen, heißt wegschauen, hinschauen und dort bleiben mit unseren Augen. Stets das Auge auf ihn gerichtet halten und uns nicht ablenken lassen von dem, das uns so schnell betören kann. Wir kennen diese Verlockungen. Sie treten jeden Tag an uns heran. Wir sollen abgelenkt werden und denken Sie nicht nur an Sünde. Satan gebraucht durchaus das Schöne und das Gute in dieser Welt, was Gott geschaffen hat. Denn die Gefahr besteht, dass das Gute über das Beste gestellt wird. In der Welt Gottes gibt es sehr viel Gutes, aber es muss eine Rangordnung bekommen, eine Prioritätenreihenfolge. Und wenn die Schöpfung mir wichtiger wird, denn der Schöpfer, dann bin ich schon dabei, ein Heide zu werden, Römer 1. Das ist, was einen Menschen zum Heiden macht, dass er die Schöpfung, die gut ist, höher achtet als den Schöpfer. Das ist meine ständige Verlockung. Und ich muss immer wieder mich zurückrufen lassen vom Heiligen Geist, der ja immer aufmerksam macht auf Jesus. Vom Wort Gottes muss ich mich immer wieder zurückrufen lassen, damit das Auge wieder bei ihm haften bleibt. Da kann Jesus mir helfen. Er vermag, mich bei ihm zu halten. Und dann gibt es die andere Art von Prüfung. Diese furchtbaren Leiden, die wir oft durchstehen müssen. Es gibt allerlei Widerwärtigkeiten. Und kein Christ ist von denen verschont. Die Bibel sagt uns, wer Jesus nachfolgen will, das ist sein Los, das ist vorgesehen, das gehört dazu, dass er leibliche Nöte hat. Leibliche, diesseitige Nöte. Und wenn wir schon erlöst wurden von vielen von ihnen, Gott hat noch eine ganze Reihe Probleme vor, auf Vorrat für uns. Ja. Paulus stellt fest, überall räumlich. und immer, kein Urlaub, räumlich und zeitlich, und das schließt so ziemlich alles ein, nicht wahr? Werden wir dies mit das Leben von Jesus bei uns zu sehen sein kann. Das ist das Ziel. Jesus aber vermag, mich hindurchzubringen. Und Paulus ruft in Römer Kapitel 8, es ist nichts, das uns trennen könnte. Und deshalb sollen wir uns nicht trennen lassen. Wir können uns trennen lassen, aber es wäre nicht nötig gewesen. Es gibt nichts, das uns trennen muss von Jesus Christus. Nichts. Und da haben wir die große Liste. Lesen Sie das Ende von Römer 8. Da sagt Paulus, gibt es kein Problem, das uns trennen muss von Jesus Christus. Er kann mich bewahren. Er steht mir zur Seite. Er vermag zu retten. Wir haben einen großen Retter. Und es gibt keinen anderen, der so retten kann wie Jesus. Eine zweite Frage. Wen rettet Jesus? Diese Frage wird hier ebenfalls beantwortet. Daher vermag er auch zu retten, die, die durch ihn zu Gott hinzutreten. Nur solche. Zweierlei. Man muss hinzutreten zu Gott. Man muss zu Gott kommen. Denn Gott ruft. Und wenn Gott ruft, haben wir zu antworten und uns zu bewegen. Nicht nur zu sagen, hier bin ich. Nein, aufzustehen und zu kommen. Er will uns bei ihm haben. Gott sehnt sich nach unserer Gemeinschaft. Er braucht sie nicht. Gott hatte Menschen nicht geschaffen, weil er Gemeinschaft brauchte. Er hatte genug an den Zweien bei ihm. Sohn und Heiliger Geist waren für den Vater große Gesellschaft. Wenn zwei Menschen aneinander genug haben in den Flitterwochen und oft noch einige Mal Zeit darüber hinaus, dann hat Gott sicherlich genug an sich selbst. Durch alle Ewigkeit hat er Flitterwochen gehabt. Er hat keine Notwendigkeit gehabt, noch mehr in diese Gesellschaft aufzunehmen, um Gemeinschaft zu haben. Aber es fiel ihm ein, Menschen zu schaffen in seinem Bilde. Man hat es getan. Versuchen Sie das nicht zu verstehen, aber jetzt sind wir einmal da. Ja. Und er will uns bei ihm haben. Er sucht unsere Gemeinschaft. Er will, dass wir mit ihm sprechen. Und wenn er ruft, sollen wir hinzutreten. Aber wie? Das geht nur durch Jesus. Und wenn Sie das ohne Jesus versuchen, kommen Sie gar nicht durch. Er ist der Portier. Er steht an der Tür. Er ist die Tür. Sonst stellen Sie nur Mauer fest. Wenn Sie also an Gott rankommen wollen, müssen Sie durch diese Tür. Kürzlich haben wir die Stiftshütte aufgesucht in Lausanne. Und dort ist eine Stiftshütte aufgestellt. In Lebensgröße soll es sein. Und dann sagte unsere Begleiterin, also merken Sie es sich, der Zaun ringsum, der ist so groß wie ein Mensch, wenn nicht etwas größer, sodass man eigentlich nicht reinschauen kann. Will man also zu Gott kommen, dann muss man den Eingang finden. Und es gibt nur einen Eingang. Man kann nicht von hinten kommen, nicht von der Seite, man muss nach vorn kommen und dort durch das Tor. Aber dieses Tor ist weit. Das heißt, Gott heißt uns willkommen. Wenn Jesus sagt, das Tor ist schmal, dann bringt das etwas anderes zum Ausdruck. Beides hat seinen Platz. Das Tor ist weit, weil wir willkommen sind. Es ist schmal, weil wir alles andere zurücklassen sollen und nur an unseren Herrn denken sollen. Nichts dürfen wir mitnehmen. Wir selbst dürfen hinzukommen. Das ist, was Jesus meint. Aber wir müssen durch dieses Tor kommen. Und das Tor ist Jesus. Er ist die Tür. Und wenn wir durch Jesus kommen, dann kommen wir zum Vater. Dann kommen wir zum Vater. Wenn Sie zu Jesus kommen und sich ihm ausliefern, dann findet man zum Vater. Und dann, wenn man das einmal getan hat, dann fängt das, dann beginnt ein Leben des Zu-Gott-Tretens, des Betens. Im Grunde genommen können Nichtchristen gar nicht beten. Sie sollten beten, sie sollten den Herrn anrufen. Aber es hilft ihnen nicht viel, wenn sie jeden Tag beten, auch das Vaterunser, ohne dass sie zu Jesus kommen. Und sie können auch um Vergebung ihrer Sünden beten. Gott wird ihnen sie gar nicht erhören, wenn sie nicht durch Jesus kommen. Aber wenn wir durch Jesus kommen, dann dürfen wir ein ständiges Gebetsleben führen. Und das Gebet soll nie abreißen, sagt der Apostel Paulus, nie richtig unterbrochen werden. Wir dürfen ständig hinzutreten, aber wir sollten uns immer dessen bewusst sein, dass es durch Jesus ist, dass wir zum Vater kommen. Wollen wir das nie vergessen? Und eine ganz praktische Frage: Zu wem soll ich denn beten? Zum Vater und zum Sohn. Durch den Heiligen Geist, nicht zum Heiligen Geist. Das lehrt uns die Schrift nicht. Aber durch den Heiligen Geist, das heißt mit Hilfe des Geistes, dürfen wir entweder den Vater oder den Sohn ansprechen. Das dürfen sie. Und keiner von den beiden ist neidisch auf den anderen. Er freut sich. Die dritte Frage: Warum kann Jesus retten? Warum kann er uns von der größten Schuld retten? Warum kann er uns bewahren in seiner Nachfolge? Warum kann er uns durchbringen und ans Ziel kommen lassen? Die Antwort haben wir in diesem Vers. Er lebt die ganze Zeit, um sich für sie zu verwenden. Und er schläft nie. Wir müssen uns schlafen legen, aber er schläft nie. Und ob das Tag oder Nacht ist, er lebt die ganze Zeit und steht uns die ganze Zeit zur Verfügung. Ich weiß nicht, ich habe nicht kontrolliert, ob Luther hier übersetzt hat und bittet für uns. Das, glaube ich, ist nicht eine ganz richtige Übersetzung. Das griechische Wort ist nicht das Wort für beten. Es bedeutet ein Mittler sein oder sich verwenden, in der Mitte stehen. Ob nun Jesus viel für uns betet oder nicht, ich weiß, das ist eine Lehre. Ich kann sie, glaube ich, nicht gut belegen in der Schrift. Aber auf jeden Fall steht er für mich ein. Das heißt, er ist der ständige Bürger für mich. Ich brauche ständig einen Bürger. Es gibt in evangelikalen Kreisen ein sehr, sehr weit verbreitetes Missverständnis, dass das Heil Gottes in einer Handlung bestehen würde, wodurch ich selbst grundsätzlich verändert würde. Sie sind vielleicht überrascht. Es ist nicht ganz verkehrt, so zu denken. Das Verkehrte liegt darin, dass man das Heil so versteht, als würde es eine Verwandlung in sich sein. Und das, sagt Paulus, ist nicht der Fall. Da sind mir einmal die Augen aufgegangen, als ich Galater 2, Vers 20 noch einmal las, beziehungsweise rezitierte. Da sagt Paulus, die Versangabe ist verschieden, bei einigen beginnt es vielleicht mit Vers 19, ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt worden. Dennoch lebe ich, und jetzt kommt das Erstaunliche, doch nicht ich. Da blieb ich stehen. Aha. Paulus hat kein ewiges Leben. Paulus ist nicht in sich wiedergeboren. Was Paulus selbst betrifft, ist er ein Empfänger des Heils. Doch nicht ich lebe, sondern worin besteht das Leben, das Paulus kennt? Was ist das ewige Leben? Was ist die Gerechtigkeit, die Heiligung, die Erwählung, alles das, was zum Heilspaket gehört? Was ist das? Jesus. Aber weit und breit wird gelehrt, dass das Heil etwas in sich wäre, das man dann als eine Sache bekäme. Davon habe ich abgehen müssen. Also ich muss auch mal meine Meinung ändern. Wenn das Wort etwas deutlich macht, dann muss ich mich sofort daran gewöhnen. Es ist ein ungewohnter Gedanke. Aber es ist mir zur großen Hilfe geworden, zu wissen, dass ich alles in Jesus habe. Und wenn ich Jesus habe, dann habe ich die ganze das ganze Heilsangebot Gottes. Und dann bin ich vollkommen, sagt Paulus. Jesus ist die Fülle. Und habe ich Jesus, habe ich alles, was Gott anbietet. Und Petrus sagt, da habe ich genug daran, bis er wiederkommt. Davon zehre ich, von Jesus. Weil er die ganze Zeit lebt. Wo lebt Jesus? Im Himmel. Er vertritt mich dort vor Gott. Aber nicht nur dort. Jesus lebt in dieser Welt. Er ist bei mir. Er ist in mir. Jesus lebt in mir, ist das Bekenntnis, das Zeugnis von Paulus. Und Jesus lebt im Wort. Und wenn ich das Wort lese und Jesus als die Mitte der Bibel betrachte, dann habe ich etwas davon. Jesus lebt die ganze Zeit, um sich für mich zu verwenden. Genießen wir das. Wollen wir das noch viel mehr zu schätzen wissen, dass unser ganzes Heil in Jesus ist? Ich wünschte mir, dass wir weniger sachorientiert denken würden. Heil als Sache, Gemeinde als Sache und so weiter und so weiter. Wir sind materialistisch oder sächlich geworden durch das technische Zeitalter. Und wir müssen ganz neu lernen, personorientiert zu lernen. Gott ist keine Sache, er ist eine Person. Jesus ist keine Sache, er ist eine Person. Und die Gemeinde ist nicht eine Sache, sie ist Personen. Personen. Und Jesus ist für Personen gestorben. Und für mich. Und wenn er in meinem Leben ist, dann ist er meine Rettung, meine Bewahrung, meine Hoffnung. Er lebt heute im Himmel. Er lebt heute bei mir und in mir. Er lebt in der Schrift. Und er steht vor mir und wartet auf mich. Ich will ihm treu bleiben. Dazu ruft der Hebräerschreiber auf. Die Verse 26 und 27, ich weiß nicht, wann die rankommen. Vielleicht einmal, oder Ache hat mich eingeladen, mal wieder zu kommen. Ich kann nicht versprechen, wann. Ich tue es auf eine Liste. Ich weiß nicht, wie viel oder wo sie, mit welcher Zahl sie auf dieser Liste stehen werden. Aber wenn der Herr es schenkt, bin ich gern bereit, mal wieder zu kommen. Aber jetzt wollen wir uns dem Herrn anbefehlen in einem kurzen Gebet. Wir neigen das Haupt dazu. O Herr Jesus, wir danken dir, dass du unser Heil bist, unsere Freude, unser Friede, unser Alles. In dir haben wir genug. Wir danken dir dafür, wir preisen dich. Und wenn wir jetzt von diesem friedsamen Ort hinausgehen, in den Strudel dieser Zeit und Welt, in diese Konfusion, in diese Verwirrung, in diese Sündennot, die uns dann immer ständig vor Augen ist, bewahre uns, Herr, den Aufblick zu dir und die Gemeinschaft mit dir. Danke, Herr, dass du uns durchbringen willst und kannst. Amen.